Reingehört. Ein Podcast der VRM. Stell dir vor, du bist eine junge Frau auf der Suche nach einem WG-Zimmer in Wiesbaden. Dann findest du ein Angebot. Eine schöne Wohnung in zentraler Lage. Der Preis für das WG-Zimmer ist vergleichsweise günstig. Du würdest dort zusammen mit einem jungen Mann und anderen jungen Frauen wohnen. Alles scheint perfekt, bis du dort einziehst. Der Mann, bei dem du jetzt wohnst, zeigt plötzlich ein anderes Gesicht. Er macht anzügliche Bemerkungen. In jedem Raum stehen Alexas, die immer eingeschaltet sein müssen. Du fühlst dich abgehört. Du fühlst dich sogar so unwohl, dass du das WG-Zimmer direkt am zweiten Tag wieder kündigst. Aber die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate und dir fehlt das Geld, um doppelte Miete zu zahlen. Du bleibst also, schläfst immer mit abgeschlossener Zimmertür, bist ständig im Alarmmodus. Bis du zusammen mit deinen Mitbewohnerinnen rausfindest, dass es noch viel mehr gibt, das in dieser Wohnung ganz und gar nicht stimmt. Ich bin Sarah Grund, Volontärin der VRM, und das, was ich gerade geschildert habe, habe nicht ich erlebt, sondern mehrere junge Frauen in Wiesbaden im Sommer 2023. Jetzt, rund 2,5 Jahre später, hat vor dem Amtsgericht in dem Fall ein Prozess stattgefunden, um den es in dieser Reingehört-Folge gehen soll. Mit mir im Studio ist heute Nele Leubner. Sie ist Investigativreporterin der VRM und hat über den Fall berichtet. Es heißt mal wieder, wir haben reingehört. Hallo Nele, schön, dass du heute da bist.
Danke für die Einladung. Ich glaube, ich habe heute einen ganz spannenden Fall mitgebracht.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe in der Anmoderation eben ja schon einiges verraten, aber nicht das, worum es in dem Prozess jetzt eigentlich ging. Was haben die jungen Frauen denn in der WG entdeckt?
Tatsächlich haben sie es gar nicht selber entdeckt, sondern die Polizei. Aber die jungen Frauen hatten schon den richtigen Riecher und die Polizei quasi drauf angesetzt. Es war eine Kamera in einem Radiowecker im Bad versteckt, mit dem sie, die jungen Frauen und auch Besucherinnen von ihrem WG-Mitbewohner, der auch der Hauptmieter der Wohnung war, heimlich gefilmt wurden. In den intimsten Momenten.
Und was ist danach passiert?
Der junge Mann hat das zunächst nicht so super clever aufgezogen, muss man schon sagen. Das ist auch einheitlich die Meinung dann im Gericht gewesen. Er hat den jungen Frauen, also seinen Mitbewohnern, erzählt, der Warmwasserboiler im Bad sei neu. Und er müsse immer etwas messen und kontrollieren, bevor sie duschen könnten. Dann in dem Moment hat er die versteckte Kamera im Radiowecker aktiviert. Die stand auf dem Spülkasten der Toilette, aber ausgerichtet auf einen großen Spiegel, sodass die Kamera direkt in die Dusche filmte quasi. Und davor befand sich auch kein Duschvorhang. Also Albtraum at the best. Sie hatten immer das Gefühl, irgendwie, da stimmt was nicht, wir werden beobachtet, irgendwas stimmt nicht. Und haben dann wirklich auch so Aktionen gemacht, wie bei der Boilerfirma angerufen. Kann das sein, dass die Geschichte, die er uns erzählt, ist die richtig? Hatten auch so ein Messgerät sogar sich besorgt, um versteckte Kameras aufzuspüren. Aber da waren sie sich nicht so ganz sicher, wie sicher das ist. Also ob die wirklich alles entdeckt. Sie haben es selber nicht entdeckt und sind dann zur Polizei gegangen wurden zunächst beraten und haben dann eine Anzeige gestellt, damit der Prozess überhaupt in Gang kommt.
Du hast ja auch mit den Frauen sprechen können, Nele. Was haben sie dir erzählt über das, was danach passiert ist?
Die Anzeigenaufnahme selber haben sie als sehr nett und kompetent von den Kollegen empfunden. Was im Nachgang passiert ist, damit waren sie dann ehrlich gesagt nicht zufrieden und haben sich auch von der Polizei im Stich gelassen gefühlt. Das haben sie mir so ganz klar gesagt. Und hatten da gelegentlich das Gefühl bekommen von den zuständigen Polizisten, dass sie selber Täter sind und nicht Opfer. Und dass sie sich eventuell irgendwas ausdenken. Also sie sollten dann nach der Anzeigenaufnahme, wurde ihnen geraten, sie sollten eine Woche noch weiterhin unauffällig in der Wohngemeinschaft leben. Und dann wurde schon abgesprochen, wann seid ihr vielleicht nicht zu Hause, damit die Polizei da die Hausdurchsuchung machen kann. Kenntnis, dass diese Hausdurchsuchungen überhaupt stattgefunden haben sie dann aber nur vom männlichen Mitbewohner bekommen. Also die Polizei hat sie selber nicht drüber informiert. Sie waren zu der Zeit zum Teil im Urlaub. Und sie haben dann bei der zuständigen Polizeikommissarin angerufen, was dabei herausgekommen ist. Weil natürlich betrifft sie das sehr. Zu den Ergebnissen konnte die Polizistin dann keine Angaben machen. Das ist, glaube ich, auch rechtlich so. Aber es ist natürlich ein krasses Gefühl. Du weißt nicht, hatte der eine Kamera, du wohnst mit dem Menschen weiterhin da und die Polizistin soll ihnen dann geraten haben, sich mal in Ruhe mit dem Mitbewohner zusammenzusetzen. Unter diesen Voraussetzungen ist das natürlich schon ziemlich absurd. Du weißt nicht, wurde was gefunden? Wie reagiert der jetzt nach so einer Hausdurchsuchung auf dich? Und es ist halt immer noch dein Zuhause, dein geschützter Raum, in dem du dich absolut sicher fühlen sollst. Es wurde dann ein Gespräch mit dem Mitbewohner, dem Täter, wie sie dann später wussten, geführt. Da hat er sich halt komplett überhaupt nicht einsichtig gezeigt. Das hat er vor Gericht auch tatsächlich so zugegeben, dass er mit der Situation dann erstmal überfordert war. Aber es ist natürlich trotzdem schwierig.
Sind die Frauen daraufhin alle aus der WG ausgezogen?
Teils. Aber zum Teil mussten sie tatsächlich auch noch mit dem Mitbewohner dort wohnen bleiben, weil sie nirgendwo anders hin konnten. Und die Frage an ihn, könntest du vielleicht einfach für ein paar Tage woanders wohnen, hat er verneint. Also eine der Geschädigten musste tatsächlich noch genau mit diesem Mann in der Wohnung leben weiterhin. Da hat er sich auch hinterher reuig gezeigt, wie das gelaufen ist. Aber es ist natürlich schon heftig. Und es gab noch einen anderen Punkt, dass der Ex-Mitbewohner, nachdem die Frauen dann ausgezogen waren und er ja auch aufgeflogen war, weiterhin Frauen als Mitbewohnerin angeworben haben soll.
Was hat der Täter zu dem Vorwurf gesagt?
Dazu wurde von ihm und von seinem Anwalt erklärt, dass es nicht so gewesen sein soll, sondern ein Mitbewohner, den er aber auch nicht benennen wollte, was ich schon heftig fand. Da hätte sicherlich auch nochmal das Gericht nachfragen können, auf diese Anzeigen geantwortet hat. Und die Frauen haben quasi so einen Selbstversuch gestartet, weil sie echt Angst hatten, dass da jetzt andere Frauen einziehen, die von nichts wissen. Und sie haben sich dann auf so eine WG-Anzeige gemeldet, als Frau ausgegeben, natürlich. Und es wurde zurückgeschrieben. Der Täter hat gesagt, er wäre das nicht gewesen. Aber ich denke, die Frauen glauben ihm das nicht. Und sie haben darüber mit der Polizei gesprochen, dass sie sich Sorgen machen, dass er weiterhin weibliche Mitbewohnerinnen hat. Und da wurde ihnen quasi gesagt, naja, also das könne man jetzt so nicht nachweisen. Er hätte gesagt, dass er keine weiblichen Mitbewohner mehr aufnimmt und das würde ihnen reichen. Und obwohl sie diese Beweise hatten, also ich habe den Chatverlauf auch vorliegen, wurden sie nicht ernst genommen. Und nachdem sie in öffentlichen Studentengruppen vor ihm gewarnt haben, was sicherlich rechtlich nicht korrekt ist, aber nachvollziehbar, denke ich, haben sie auch einen ziemlich harschen Anruf von der Polizei bekommen, dass das so nicht ginge. Und ich denke, das ist schon schwierig, wenn man in so einer Situation ist und nicht weiß, wann findet ein Prozess statt, lebt er weiterhin mit Frauen, dann mit so einer Situation umzugehen. Und es kam auch noch zu juristischen Auseinandersetzungen. Wird den jungen Frauen, die wirklich, ne, die verdienen nicht viel Geld, wird denen die Anwältin für die Nebenklage gefördert und so weiter. Es ist schon schwierig für so ganz junge Frauen dann auch in dieser juristischen Welt sich zurechtzufinden. Und es wurde ihnen nicht einfach gemacht.
Wie kam denn der Kontakt zu den Frauen überhaupt zustande und wie bist du die Gespräche angegangen?
Genau, ja. Die haben sich tatsächlich bei uns gemeldet, weil sie auch nicht ganz zufrieden waren, wie der ganze Fall von der Polizei und der Justiz aufgearbeitet wurde. Also es war dann schon über 2 Jahre her, dass das Ganze aufgeflogen ist durch ihre Mitwirkung. Und sie haben sich an uns gewandt, weil der Prozess im Raum stand. Also der sollte dann ja ein paar Wochen später stattfinden, um quasi zu erzählen, was ihnen passiert ist. Das ist auch krass in so einer Situation, weil natürlich sind die sehr, sehr angespannt. Es sind sehr junge Frauen, die was ganz Schlimmes erlebt haben. Und darüber mit jemand anders zu sprechen, ist schon sehr aufwühlend. Ich habe mit denen gesprochen, aber ich habe mir auch komplett schriftliche Nachweise vorlegen lassen. Weil wir erinnern uns an den Fall Gelbhaar und den RBB, wo eine Zeugin aufgetaucht ist, die wohl nicht richtig nachgeprüft wurde und dementsprechend einfach falsche Tatsachen behauptet wurden. Also ich lasse mir schriftliche Nachweise vorlegen. Ich lasse mir auch den Ausweis zeigen. Und natürlich frage ich beim Gericht nach und habe auch mit dem Anwalt des Täters gesprochen.
zwischen dem Rausfinden, also dem Erfahren von dieser Kamera und dem Beginn des Prozesses lag ja jetzt ein bisschen Zeit. Was macht das mit den Opfern, auch dieses lange Warten und dieser Spießrutenlauf, wie Sie es ja auch selbst bezeichnet haben?
Also tatsächlich haben die 5 Frauen, die auch als Nebenklägerinnen dann aufgetreten sind vor Gericht, schwere Folgen davon getragen. Sie haben enorme psychische Probleme, sind teils in psychologischer Behandlung. Das geht von der posttraumatischen Belastungsstörung hin zu Schlafstörungen. Alle haben von Schlafstörungen berichtet. Zum Teil die Ausbildung deswegen abgebrochen, Studienverzögerungen. Die haben sehr, sehr eindrücklich vor Gericht geschildert und mir gegenüber natürlich auch, was das mit ihnen gemacht hat. Sie haben Probleme, Männern überhaupt noch zu vertrauen, würden nicht mehr mit Männern zusammenleben in der WG und sie müssen öffentliche Räume immer auf Kameras kontrollieren. Also sie haben immer die Angst, dass da irgendwas ist. Und dazu kommt, sie haben immer noch Angst, dass die Bilder von ihnen im Netz landen. Die sind gestochen scharf, sie wurden vor Gericht den Opfern vorgelegt. Wir hatten keine Einsicht da drin natürlich, das ist ja auch deren Intimsphäre. Aber die Angst ist immer dabei. Es wurde bislang nichts gefunden. Der Täter und sein Anwalt haben vor Gericht ausgesagt, die Videos wurden niemand anders gezeigt oder im Netz verbreitet. Aber eine der betroffenen Frauen hat vor Gericht auch ausgesagt, keiner weiß, was im Darknet ist.
Am 6. Februar hat ja dann jetzt endlich der Gerichtsprozess stattgefunden. Und der Tatvorwurf, der dabei verhandelt wurde, lautet Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen. Nele, du warst bei dem Prozess dabei. Was ist da passiert?
Also es war ein enormer Medienauflauf, muss man dazu sagen. Also es war schon sehr, sehr viel Öffentlichkeit da. Der Besucherbereich war komplett gerammelt voll, auch von Unterstützern der jungen Frau, von Freundinnen, von Familienangehörigen der Betroffenen, der Geschädigten. Und der Angeklagte ist tatsächlich voll vermummt mit Kapuze, Sonnenbrille und so einer Atemschutzmaske vor Gericht erschienen. Also und stand auch so in den Pausen, die stattgefunden haben vor dem Gerichtssaal, damit ihn niemand erkennt. Im Gerichtssaal selber hat der 26-Jährige dann seine Maske auch aufbehalten. Und sein Verteidiger hat dann zuerst zu Prozessbeginn beantragt, zum Schutz der Privatsphäre seines Mandanten für die Einlassung des Beschuldigten, also er wollte ja gestehen, er war ja vorher auch schon geständig, die Öffentlichkeit auszuschließen. Das ist natürlich in diesem Fall schon besonders zu betrachten, weil er hat ja einfach auch enorm in die Privat- und Intimsphäre der Frauen eingegriffen. Dieser Antrag wurde dann auch von der Richterin abgelehnt, weil in diesem Fall das öffentliche Interesse höher zu bewerten sei. Der Angeklagte hat sich dann erklärt, sehr, sehr lang. Und er hat tatsächlich auch noch einen Aspekt berichtet, der vorher nicht bekannt war, den die Polizei nicht entdeckt hat. Es gab noch eine zweite Kamera in der Wohnung, die direkt auch auf die Dusche gerichtet war. Die hat er bei der Durchsuchung auch nicht an die Polizei gegeben. Er hat gesagt, er hat sie hinterher vernichtet. Genauso wie ein Laptop, auf dem er wohl die Videosequenzen zusammengeschnitten hat. Beides, so hat er gesagt, hat er zwischen Hausdurchsuchung und Gerichtsverhandlung vernichtet. Und von dieser Neuigkeit waren die Frauen ehrlich gesagt nach der Gerichtsverhandlung auch ziemlich geschockt.
Was würdest du denn sagen, warum, also was ist die Motivation dahinter, das jetzt auch noch zuzugeben?
Aus meiner persönlichen Einschätzung heraus hat er das gemeinsam mit seinem Anwalt so entschieden, weil es auch ein umfassendes Geständnis tatsächlich ist. Er hätte das nicht machen müssen, weil es wurde nicht entdeckt. Die Polizei wusste davon nichts, die Geschädigten wussten davon nichts. Also es wusste einfach niemand was davon. Das wirkt sich natürlich am Ende auch, kann sich auch strafmildernd auswirken, wenn er so komplett offen agiert. Das war sicherlich auch die Intention des Anwalts. Es hat aber auch deutlich gemacht, und an der Stelle hätte ich mir auch mehr Nachfragen von der Richterin und der Staatsanwältin gewünscht, dass das nicht einfach so passiert ist, sondern schon auch geplant war. Also er hat vor Gericht ausgesagt, dass dieser Radiowecker mit einer nicht so guten Kamera tatsächlich auch, dass er den mal vom Schulstreich übrig hatte und den dann genutzt hat. Also das ist nicht so sehr geplant, aber woher diese Knopfkamera jetzt kam und dass das er die ja hätte kaufen müssen und geplant da platzieren müssen, da hätte ich mir schon mehr Nachfragen vom Gericht gewünscht, weil das schon deutlich geplanter aussah.
Das heißt, der Beschuldigte hat die Tat gestanden, noch mehr als das, was im Voraus schon bekannt war. Hat man im Prozess auch was über seine Motivation dahinter erfahren?
Genau, er hat sowohl direkt in der polizeilichen Vernehmung nach der Hausdurchsuchung die Tat gestanden und da auch schon was zu seiner Motivation gesagt. Es gab eine Kriminalkommissarin, die vor Gericht auch ausgesagt hat, die ihn vernommen hatte damals. Er hat erklärt, ich habe schon früh im Leben einen Kontrollverlust gespürt, aber ich habe durch meine Taten den Opfern genau das, also die Kontrolle, genommen. Er habe sich die Taten schön geredet. Wenn es keiner erfährt, schadet es niemand. Also die Kameras waren ja versteckt. Und das hat er so zu seiner Motivation gesagt. Er hat auch gesagt, es hätte keine sexuelle Komponente gehabt, sondern es ging darum, was zu besitzen, was niemand anders hat. Er hätte da so ein Sammelobsession. Allerdings hat er dann auch auf Nachfragen des Gerichts gesagt, ob diese Videos zu sexuellen Handlungen genutzt wurden von ihm, hat er das schon auch bestätigt. Er hat gesagt, ja, wenn es gepasst hat, so vom Äußeren, also quasi so seinem Typ entsprach, hat er diese Videos auch zu sexuellen Handlungen genutzt.
Welche Strafe hat der Täter denn am Ende bekommen?
Um das einzuordnen, würde ich einmal kurz erklären, was es für diese Straftaten für einen Strafrahmen gibt. Mhm. Also der Strafrahmen für diese Taten, und es waren am Ende 7 angeklagt und es ging um 5 Geschädigte in einem sehr kurzen Zeitraum, weil sie dann ja sehr schnell drauf gekommen sind, dass da eine Kamera sein könnte. Der Strafrahmen liegt zwischen einer Geldstrafe und einer Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren. Es gab aus juristischer Sicht sehr viele strafmildernde Aspekte tatsächlich für den Täter, ohne dass man das jetzt genau so sehen muss. Die wurden auch von der Staatsanwältin tatsächlich gewürdigt. Beispielsweise, dass er Ersttäter war, ein umfassendes Geständnis abgelegt hat und auch ehrliche Reue gezeigt hat. Er zahlt den Frauen Schmerzensgeld und er hat, seitdem die Taten aufgeflogen sind, kontinuierlich an sich gearbeitet mit einer Impulskontrollberatung und einer Therapie. Die Anklage hatte 9 Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung gefordert. Die Nebenklagevertreterin, also die Anwältin, die die Geschädigten vertreten hat, ebenfalls. Die Verteidigung hat eine Geldstrafe von 100 Tagessätzen à 60 Euro gefordert. Und die Richterin hat am Ende auf eine Geldstrafe von 300 Tagessätzen à 65 Euro entschieden. Er ist damit vorbestraft.
Hast du jetzt auch im Nachhinein nochmal mit den Opfern drüber gesprochen und weißt du, wie es denen damit geht?
Ja, ich habe nach der Verhandlung und der Urteilsverkündung nochmal mit den Frauen gesprochen. Einerseits gehen für sie 2,5 Jahre zu Ende, in denen sie das nicht abschließen konnten. Und das ist eine sehr, sehr lange Zeit gewesen, einfach. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass sie vom Strafmaß enttäuscht sind.
Ja, damit geht für die Opfer jetzt ein langer und auch steiniger Weg zu Ende. Es ist natürlich trotzdem unfassbar wichtig und auch stark, dass Sie das zur Anzeige gebracht haben. Nele, ich danke dir für das Gespräch heute.
Sehr gerne.
Alle Infos und Links zu den Artikeln rund um den Fall und den Gerichtsprozess findet ihr in den Shownotes. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr mehr von Reingehört hören wollt, abonniert doch gerne den Podcast und lasst eine Bewertung da. Das war's für heute mit Reingehört.
Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die VolontärInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.